Bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich noch persönlich was sagen. Raffi hat ja schon mit so einer Tradition, ist das falsche Wort, aber mit etwas angefangen, was ich eigentlich ganz cool fand, jemanden Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen. Damals war es dein Vater, der hat eine Flasche Wein bekommen. Fand ich ganz eine schöne Geste. Und das ist etwas, was wir auch als Gemeinde als Wert uns auf die Fahne geschrieben haben, Wertschätzung und Anerkennung zu schenken. Jedem, der kommt, unabhängig von der Biografie, unabhängig von der Vorgeschichte. Und ich möchte mich da heute anschließen. Ich habe ein kleines Geschenk hier mitgenommen und finde, dass Sonja das heute richtig gut gemacht hat mit dem Lobpreis. Sie war so nervös, aber sie hat es richtig gut gemacht, oder? Und so als kleine Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung, aber nicht nur das, sondern auch, weil Sonja für mich ein ganz besonderer Mensch ist, so nach einer schwierigen Phase für mich der Einsamkeit, durfte ich Sonja als Freundin gewinnen und kennenlernen. Und da drin ist etwas, es ist kein Ring. Das verrate ich schon mal. Aber es ist etwas drin, was dich erinnern soll an den Tag, wo ich dich gefragt habe, ob du meine Freundin sein möchtest. Ich habe dich mega gern. So, wir sind in einer Predigtreihe drin unter dem Thema bedingungslos geliebt und betrachten in dieser Geschichte des verlorenen Sohns, unter diesem Titel ist die Geschichte bekannt, wie der Vater sich verhalten hat und auch wie die beiden Söhne sich verhalten haben. Und Gregi hat einleitend in diese Predigtreihe eine ganz wichtige Botschaft gehalten, wo uns vor Augen geführt wurde, es ist eigentlich nicht ein verlorener Sohn, sondern es sind eigentlich zwei verlorene Söhne in dieser Geschichte zu finden. Gregi sprach vorletztes Mal über die zwei verschiedenen Denkweisen, die in uns allen drinstecken. Und Raffi hat letztes Mal darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir mit Gott versöhnt sind, aber auch mit uns selbst versöhnt sind. Und ich darf heute anschließen an diese Predigten und möchte über eigentlich den Fokus etwas auf den älteren Bruder richten und über das Thema sprechen, freudloser Verdienst oder beschenkt durch Gnade. Dass wir uns anknüpfen können, es ist ja doch schon wieder 3 Wochen her, dass die letzte Predigt war und manche sind zum ersten Mal hier, herzlich willkommen, möchte ich eigentlich auf diese Geschichte eingehen und sie auch zumindest teilweise lesen. Die beginnt damit, dass der jüngere Sohn zu seinem Vater geht und den Vater darum bittet, dass ihm sein Erbe gegeben wird. Der Vater gibt es ihm, der Sohn geht, er lässt die Sau raus, bis er wortwörtlich vor den Säuen landet. Und dann findet ein Umdenken statt, er kommt zurück und ab diesem Moment möchte ich lesen. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Taglöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Taglöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Das berührt mich. Der muss gewartet haben. Der war nicht beschäftigt mit seinem Alltag, dass so plötzlich war der Jüngere da und hat es gar nicht gemerkt, sondern der muss gewartet haben. Ich weiß nicht, wie viele Tage. Er sah ihn von Weitem kommen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. und sie begannen zu feiern. Eine gute christliche Disziplin, die wir neu lernen müssen. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Man merke, er sagt dieser Mensch da, er sagt nicht mein Bruder. Dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Sohn, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Bewegende Worte, eine bewegende Geschichte. Und der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, finden wir ganz am Anfang dieses Kapitels. Jetzt sehe ich gerade, dass ich einen Rechtschreibfehler gemacht habe. Den seht ihr noch nicht, aber ich sehe ihn schon. In Lukas 15 muss es heißen, die ersten zwei Verse. Da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das ist die Einleitung. Und wegen dieser Begebenheit, weil Jesus von den Pharisäern und Schriftgelehrten angeklagt wurde, dass es doch nicht gehen kann, dass er sich quasi beschmutzt, indem er mit den Sündern und Zöllnern und all diesem Gesindel sich abgibt, aufgrund von diesem Erlebnis fängt Jesus an, jetzt diese Geschichten zu erzählen. Und wir werden nachher nochmal einen Link dazu machen. Der ältere Bruder, als er nach Hause kommt und mitkriegt, da läuft eine Riesenparty und dann auch erfährt, warum diese Party gefeiert wird, kann sich nicht mitfreuen. Er ist eigentlich völlig außer sich. Sein ganzes Denksystem, sein ganzes Weltbild, sein ganzes Glaubensbild ist wie in einer Waschmaschine. Er weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und jetzt ist es interessant, wie er dem Vater, wie soll ich sagen, Schande bereitet, wie er dem Vater auch Mühe macht auf seine Art und Weise. Der jüngere Sohn hat es auf seine Art und Weise gemacht. Er hat den Vater verlassen, er hat das Vermögen verschleudert, er ging raus und hat sich Dinge geleistet, an denen der Vater mit Sicherheit keine Freude hatte. Und das Gleiche macht jetzt der ältere Bruder. Er stellt eigentlich den Vater bloß. Drinnen läuft die Party und er weigert sich reinzugehen und zwingt seinen Vater dazu, rausgehen zu müssen. Er gibt ein öffentliches Misstrauensvotum gegen das Handeln seines Vaters. Und gerade auch in der damaligen Zeit und in dieser Gesellschaft war es eigentlich extrem entwürdigend, seinen Vater so zu behandeln. Der Vater hatte eine Autoritätsstellung und es war den Söhnen nicht gestattet, auf diese Art und Weise mit ihren Vätern umzugehen. Aber er tat es. Ich möchte auf drei Eigenschaften eingehen, die diesen verlorenen älteren Bruder kennzeichnen. Das erste, oder es sind mehrere Eigenschaften. Die ersten drei Eigenschaften sind Wut, Unverständnis und Respektlosigkeit. Und etwas, was uns bald entgegenkommt in dem Argument des älteren Bruders, war, es regte ihn auf, was das für Kosten verursacht hat. Dass dieses Mastkalb, das bereit stand, keine Ahnung für welchen Zweck, es stand bereit, das war ja bereits gemästet, die Zeit hätte nicht gereicht, noch ein Kalb schnell zu mästen, das war bereit, wahrscheinlich für ganz besondere Momente. Und das lässt der Vater schlachten. Und das nervt ihn. Er sagt, ich habe nicht mal eine junge Ziege gekriegt. Und jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten, so das Beste, was es im Stall gab. Das hat ihn genervt. Und es hat ihn wahrscheinlich auch genervt, dass der Vater den Sohn wieder vollkommen hergestellt und in die Position gestellt hat, die er zuvor hatte. Er bekommt den Ring, er bekommt die Kleider und all das, was ihn als Sohn auszeichnet und kennzeichnet, bekam der jüngere Sohn. Was heißt, er wurde auch wieder Erbe. Und er hatte schon Erbe bekommen, er hat das Familienvermögen wahrscheinlich drastisch reduziert und jetzt ist er wieder Sohn und hat wieder einen Anspruch aufs Erbe. Das Erbe, auf das der Ältere ja auch einen Anspruch hatte und das mochte der irgendwie nicht verputzen. Die Rechnung für den älteren Bruder ging einfach nicht auf. Er sagte, ich habe mich zu Tode geschuftet. Ich habe mir alles hart verdient, aber der hat die Sau rauslassen, der hat alles verschleudert, was er hatte. Das Einzige, was er verdient hat, wäre bei den Säuen zu bleiben. Der soll doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber du überhäufst ihn mit Reichtum. Das konnte der nicht einordnen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und das ist ein Thema, das uns immer wieder einholen wird. Gregi hat es ja gesagt in der Botschaft von den zwei Denkweisen. Wir können uns gar nicht so einfach in die eine oder andere Gruppierung einklassifizieren. Wir können nicht sagen, oh, ich bin jetzt halt eher der bei den Säuen war oder ich bin eher der zu Hause blieb. In uns steckt beides drin. Und wir können von dem einen zum anderen schwanken, manchmal innerhalb von einem Tag. Und dieses Gerechtigkeitsempfinden holt uns manchmal ein. Warum geht es dem, der da geschäftsmäßig so bescheißt, so gut? Und ich, der die Arbeitszeit immer genau aufschreibt, der nie irgendwas geklaut hat in der Firma, ich verliere meinen Job. Warum? Und plötzlich regt sich dieses Gerechtigkeitsempfinden. Ich sah letzte Woche eine Sendung, die gucke ich ganz gern, wenn ich Zeit habe. Heißt, so tickt der Mensch. Weiß nicht, kennt es jemand von euch? Irgendjemand schon mal gesehen? Nee. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann es kommt. Es geht in dieser Sendung darum, Verhaltensmuster des Menschen aufzudecken und zu erklären. Und da ging es jetzt in diesem Teil um Kinder und das Gerechtigkeitsempfinden, das Kinder haben. Folgendes wurde gemacht im zweiten Teil dieses Experiments. Es waren zwei Kinder an einem Tisch und sie bekamen im ersten Teil Süßigkeiten und später Spielzeug. Und immer eins von den beiden Kindern durfte entscheiden, ob beide Kinder das bekommen, was ihnen angeboten wird. Er konnte sagen ja oder nein und das galt immer für beide. Also wenn er sagte ja, dann bekamen beide Kinder diese Süßigkeiten oder beide Kinder diese Spielsachen und wenn er sagte nein, bekam niemand was. Er nicht und der andere auch nicht. Am Anfang war es schön gerecht, zwei Gummibärchen, sagten alle ja. Und dann haben sie es ungerecht gemacht. So der eine bekam ein Gummibärchen und der andere, sagen wir, 20. Und ohne Ausnahme hat immer das Kind, das weniger bekam, durfte immer entscheiden. Hat immer das Kind, das weniger bekam, hat immer gesagt, nein. Er wollte lieber selber auch nichts bekommen, als dass der andere mehr bekommt als er selber. Auch beim Spielzeug, ein kleines Spielzeug, sagen wir irgendwie so ein Kinderüberraschungsspielzeug, Plastikteil für 20 Rappen oder eine Barbie-Puppe. Alle Kinder sagten nein. Das war ihr Gerechtigkeitsempfinden. Es war nach ihrem Gerechtigkeitsempfinden nicht richtig, dass der andere mehr bekommt als sie selber. Darum bekomme ich selber lieber nichts. Und ich dachte mir, so tickt der Mensch tatsächlich. So ticken auch wir. Wenn der andere mehr bekommt wie wir, da geht es uns manchmal wie dem älteren Bruder. Sag, das ist doch nicht fair. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt diese Segen, dieses Vergeben, diese Gnade, diesen Reichtum bekommt. Das geht doch nicht. Und genauso dachten ja auch die Pharisäer. Das ist ja dieser Link zu der Geschichte. Die mochten es ja nicht ertragen, dass Jesus Stammkunde war bei den Zöllnern und Sündern. Dass er ein Freund der Zöllner und Sünder genannt wurde. Das passte nicht in ihr Verständnis und ihr Weltbild rein. Und so versuchen ältere Brüder, ihr Gerechtigkeitsempfinden auszudrücken und zu erklären und verweisen ganz gern auf ihre bisherigen Leistungen. Ich war dir nie ungehorsam gewesen. Alles, was du gesagt hast, habe ich getan. Ich habe es verdient. Meiner Meinung nach hast du nicht das Recht, Vater, dich so zu verhalten. Jedes seiner Worte trieft eigentlich vor Groll und jedes von seinen Worten zeigt uns, dass er es eigentlich verpasst hat, zu leben und sich zu freuen. Das, was Sonja sagte im Lobpreis, diese drei Gründe zu finden, für die ich dankbar bin, selbst an einem Tag, wo alles schief lief, das kannte der irgendwie nicht. Und das ist ein Merkmal des älteren Bruders, das wir auch in unserem Leben und in unserer Zeit durchaus finden können. Ein leistungsorientiertes Denken, ein Verdienstdenken führt in aller Regel zur Freudlosigkeit. Man wird verbissen, weil man so angestrengt ist, sich was zu verdienen, so zu leben, dass ich eben Gottes Gunst bekomme oder Gunst von Mitmenschen bekomme. Sieht Menschen mit diesem Denken eines älteren Bruders haben das Gefühl, wenn ich ein gutes Leben führe, dann ist Gott verpflichtet, mir auch ein gutes Leben zu schenken. Sie führen nicht deshalb ein gutes Leben, weil sie Freude daran haben, gut zu sein oder Gutes zu tun, Armen zu helfen, sondern sie führen es eigentlich aus eigenem Kalkül. Wenn ich so bin, dann bekomme ich dieses und jenes. Ich lasse eine Geschichte, die das eigentlich ganz gut ausdrückt und die möchte ich kurz euch vorlesen. Die Geschichte steht nicht in der Bibel, sondern eine erfundene Geschichte, aber es ist mit biblischen Gestalten erzählt. Eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich möchte, dass ihr einen Stein für mich tragt. Aber er gab keine Erklärung, warum die Jünger jetzt einen Stein tragen sollten. Petrus, der immer praktisch dachte, sagte sich, wenn ich einen Stein tragen muss, dann suche ich mir einen möglichst kleinen. Er suchte sich den kleinsten Stein aus, den er finden konnte, und er trug ihn. Schließlich hat Jesus ja nicht gesagt, groß oder klein, also mache ich es mir möglichst einfach. Also steckte er seinen kleinen Stein in die Tasche und folgte Jesus nach. Sie gingen auf eine Wanderung. Am Mittag kamen sie an einen Platz und Jesus forderte sie auf, sich zu setzen. Dann sagte er den Jüngern, sie sollen ihre Steine auf den Tisch legen und er verwandelte die Steine zu Brot. Zeit zum Mittagessen, sagte Jesus. Für Petrus war das Mittagessen am schnellsten vorbei. Als alle fertig gegessen hatten, ließ Jesus sie aufstehen und sagte wieder, ich möchte, dass ihr einen Stein für mich tragt. Petrus dachte, aha, ich hab's begriffen. Er suchte sich den größten Felsbrocken, den er finden konnte. Den hiefte er mit aller Kraft auf seinen Rücken. Es tat weh, es ließ ihn taumeln, doch er sagte, ich kann das Abendessen kaum erwarten. Dann sagte Jesus, kommt, folgt mir, wir gehen weiter. Er führte sie weiter auf der Wanderung. Petrus konnte kaum mit den anderen Schritt halten. Als es Zeit zum Abendessen wurde, führte Jesus sie ans Flussufer. Dort sagte er, nun werft alle eure Steine ins Wasser. Das taten sie. Dann sagte er, folgt mir, und er setzte sich wieder in Bewegung. Petrus und die anderen schauten ihn sprachlos an. Jesus seufzte und fragte sie: Wisst ihr denn nicht mehr, worum ich euch gebeten habe? Für wen habt ihr den Stein getragen? Wir sehen in dieser Erzählung sehr deutlich, Petrus tat das, was er tat, nicht um Jesu willen. Das war das, worum Jesus sie gebeten hatte, sondern er tat es für sich. Er suchte eigentlich seinen eigenen Vorteil. Und das ist in diesem Verdienstdenken der älteren Brüder verankert. Und wir finden das ja dann auch immer wieder auch in unserem Leben. Für was, für wen oder für was tue ich, was ich tue? Tue ich es für mich, für meinen Vorteil? Tue ich es aus Liebe zu Jesus? Tue ich es aus Liebe zu anderen Menschen? Das ist eine wichtige und entscheidende Frage. Und wenn wir hier die falschen Motivationen haben, dann wird es uns gehen wie dem älteren Bruder, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir uns das erhofft haben, wie wir es geplant haben, wenn diese mathematische Rechnung, die wir aufgestellt haben in unserem Kopf, das investiere ich, das bekomme ich zurück, wenn die nicht mehr aufgeht, passiert es ganz schnell, dass wir wütend werden. Wütend auf Gott, wütend auf uns, wütend auf andere, egal wen. Den, wo wir für den Schuldigen erklären, auf den werden wir wütend werden. Wir müssen eines verstehen: Wir können uns bei Gott nichts verdienen. Gott behandelt uns eben nicht nach dem, was wir verdienen, Gott sei Dank. 2. Timotheus 1, Vers 9 sagt uns das Wort Gottes: Gott ist es ja auch, der uns gerettet und uns dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Das hat er nicht deshalb getan, weil wir es uns durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Das, was wir sind und das, was wir haben, ist ein Geschenk. Und die schöne Nachricht ist, dieses Geschenk möchte Gott jedem geben. Ich gehe nachher noch mal kurz auf das ein. Ich hoffe, wir können uns irgendwo davon verabschieden, etwas verdienen zu müssen. Wir können es nicht und wir sollten es nicht. Wir kommen in einen riesen Stress rein, wir verlieren die Freude und wir laufen in Gefahr, in eine große Enttäuschung zu fallen, wenn unsere Rechnung nicht aufgeht, wie es bei Petrus auch nicht aufging. Der dritte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, dass diese Eigenschaft des verlorenen älteren Bruders, das Gefühl der Überlegenheit, verleitete ihn dazu, über andere zu richten. Er war völlig der Meinung, dass er besser war wie sein jüngerer Bruder. Das kommt ja ganz stark in der ganzen Argumentation, wie er mit dem Vater redet, kommt das zum Ausdruck. Ich habe nie irgendeinen deiner Aufträge missachtet. Ich habe immer gemacht, was du gesagt hast. Ich war nie bei den Säuen, ich habe nie dein Geld verschleudert, ich habe nicht mal ein Fest mit meinen Freunden gefeiert. Ich habe mir oft, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum hat er das nicht gemacht? Ich glaube, wenn der ältere Sohn gesagt hätte, seinem Vater gesagt hätte, du, ich würde gerne ein Fest mit meinen Freunden feiern, sagen wir jeden Sonntagabend. Ich bin mir sicher, das steht nicht in der Geschichte, aber irgendwo lese ich das zwischen den Zeilen, ich bin mir sicher, dass Gott oder der Vater gesagt hätte, jede Woche bekommst du ein Mastkalb. Bin ich mir sicher. Aber was so fixiert auf seine Leistung, auf diesem Verdienstdenken, dass er das nicht konnte oder nicht wollte oder dass es einfach an ihm vorüberzog. Aber er fühlte sich überlegen in dem. Er weist darauf hin, dass seine moralischen Leistungen viel größer sind als die dieses Hurenliebhabers. Er nennt ihn nicht mal mehr seinen Bruder. Da ist so eine Kluft dazwischen. Und diese Eigenschaften, die kommen uns hier entgegen, dass ältere Brüder ihr Selbstbild darauf gründen, dass sie hart arbeiten, rechtschaffen sind, einer hochrangigen Familie angehören, äußerst intelligent und gebildet sind. Und dieses wettbewerbsmäßige Vergleichen, ich bin ja nicht so wie der, das gibt ihnen ein Gefühl von Bedeutung. Nur können wir Gott mit diesem Denken nicht beeindrucken. Es erinnert mich so an diese Geschichte, wo dieser religiöse Mann im Tempel steht und betet und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie dieser Sünder da drüben. Boah, ich bin so ein cooler Typ. Und dieser Sünder steht an seinem Platz und er schlägt sich an die Brust und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Wer hat wohl die Aufmerksamkeit Jesu gewonnen? In euren Gedanken habt ihr es erraten, ich sehe es euren Köpfen an. Natürlich der wie dieser jüngere Sohn erkannt hat, ich habe gegen meinen Vater gesündigt. Und diese Erkenntnis, die vermissen wir in dieser Geschichte beim älteren Bruder. Der hat gar nicht begriffen, dass sein Verhalten genauso brüsk, genauso verletzend, genauso enttäuschend war auf seine Art gegenüber dem Vater. Er hätte eigentlich zu dem Schluss kommen können und vielleicht auch sollen, ich bin auf meine Art genauso selbstsüchtig und mache meinem Vater genauso viel Kummer wie mein Bruder. Ich habe kein Recht, mich überlegen zu fühlen. Ich habe kein Recht, über meinen Bruder zu richten. Ich habe kein Recht, mit meinem Vater so zu reden. Und wenn er in diese Haltung gekommen wäre, dann hätte er die Freiheit bekommen, zu vergeben. Die Freiheit bekommen, auch das Geschenk der Versöhnung zu erleben. Aber, so lässt es die Geschichte vermuten, er blieb in seinem Gefängnis. Des Leistungsdrucks, des Verdienstwollens, des Richtens über andere. Wie reagiert der Vater? Es ist ja eigentlich sehr brüsk, wie der Sohn ihn behandelt, eigentlich eine Art von offener Rebellion. Und wie reagiert jetzt der Vater? Und das ist das, was mich bewegt in dieser Geschichte. Der Vater reagiert mit der gleichen Liebe, mit der er auf den jüngeren Bruder reagiert hat. Er weist seinen älteren Sohn nicht ab. Man kann es so zusammenfassen, dass der Vater sagt, ich werde deinen Bruder nicht verstoßen, aber ich will dich auch nicht verstoßen. Er spricht ihn an als mein Sohn. Also dieses Verhältnis ist völlig intakt. Aber er stellt ihn auch vor die Wahl. Kommst du zu dem Festmahl? Kommst du hinein ins Haus? Kommst du zurück in die Gemeinschaft mit dir? Schaffst du es, das, was dir so viel Kummer, so viel Groll, so viel Bauchschmerzen bereitet hat, dein Gerechtigkeitsempfinden völlig durcheinander gebracht hat, schaffst du es, das auf der Seite zu lassen und hereinzukommen? Oder bleibst du draußen stehen? Eigentlich ein völlig unerwarteter, gnädiger und dramatischer Appell. Und man liest diese Geschichte als Zuhörer oder als Leser und sitzt wie vor Spannung elektrisiert auf der Stuhlkante und fragt sich, was passiert jetzt? Wie wird sich der Ältere entscheiden? Wie geht die Geschichte aus? Werden sich die Brüder versöhnen? Wir erfahren nichts davon. Die Geschichte endet hier und lässt uns völlig im Ungewissen, wie die Geschichte weiterging. Und ich denke ganz bewusst hat Jesus diesen Punkt offen lassen, weil er den Pharisäern Und den, all den Menschen, die ihn zuhörten, waren ja auch die Sünder und die Zöllner und all die waren ja alle noch hier, denen erzählt ja Jesus diese Geschichte. Er wollte ihnen die Möglichkeit offen lassen, sich zu entscheiden. Sowohl den einen, wie auch den anderen. Und ich glaube, auch für uns, die wir uns ja in beiden Charakteren irgendwo wiederfinden, manchmal mehr im Jüngeren, manchmal mehr im älteren Bruder, wir stehen heute vor der gleichen Situation und eigentlich vor der gleichen Wahlmöglichkeit wie damals die Menschen. Und die Frage an uns ist, wie werde ich mich entscheiden? Wenn ich mich mit Schuld beladen habe, wie es der jüngere Bruder tat, kann ich zur Besinnung kommen, wie er zur Besinnung kam, umkehren zum Vater. Wenn ich in diesem Verdienstdenken, dieser Selbstgerechtigkeit, in dieser Wut vielleicht, auch in diesem Richten über andere mich befinde, kann ich das loslassen und sagen, nein, es ist gar nicht meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Ich will auch mich in so einer Situation demütigen und zurückgehen zum Vater. Das ist die Wahl, die sich für uns heute stellt. Und das ist das, wo wir auch in eine Zeit des Nachdenkens und des Gebets mitnehmen wollen. Und ich möchte dich einladen, dort, wo du sitzt an deinem Platz, lass dir doch das durch den Kopf gehen. Und vielleicht fallen dir Dinge ein, vielleicht aus dem heutigen Tag, vielleicht aus der letzten Woche, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch in einem längeren Zeitraum, wo dir bewusst wird, durch dein Verhalten ist da etwas zwischen dich und Gott gekommen. Vielleicht wie beim jüngeren Sohn, vielleicht wie beim älteren Sohn. Vielleicht auch ist etwas durch dein Verhalten zwischen dich und deinen Familienangehörigen gekommen oder zwischen dich und deinen Geschwistern im Glauben. Und da, wo der Heilige Geist uns solche Dinge aufzeigt, da tut er es nicht mit erhobenem Zeigefinger. Jesus hat die Geschichte auch nicht so erzählt, sondern er tut es erstens mal, um es uns überhaupt bewusst zu machen. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir in so einem Fahrwasser drinstecken, dass sich so ein Denkmuster in uns ausgefeilt hat. Und nachdem wir es bemerkt haben, nachdem es uns bewusst geworden ist, gibt Jesus uns, wie in dieser Geschichte, auch immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und sein Wunsch, sein Ziel ist es, dass jeder Teil seiner Familie wird, dass jeder an diesem Fest teilnimmt. Egal von welcher Ecke du kommst, du bist eingeladen, du bist willkommen, du bist geliebt. Ich mag diesen Spruch, den ich vor vielen Jahren in einem Lied gehört habe. Nichts, was wir tun, möchte es vielleicht so interpretieren, was wir verbrechen, kann größer sein als die Liebe Gottes zu uns. Und auf der anderen Seite ist nichts so klein und so unbedeutend, dass es Gott nicht interessieren würde. Gott ist interessiert an deinem Leben. Er möchte dich mit seiner Liebe beschenken. Und wo du merkst, dass es da Dinge gibt, die dich trennen, triff doch gerade jetzt die Entscheidung. Ich lasse das zurück. Ich lasse das bei den Säulen oder ich lasse das vor der Tür. Ich lege meinen Groll ab, ich lege meine Schuld ab, ich lege mein Versagen ab, was auch immer es ist, lege es nieder. Und fall deinem Vater, deinem Erlöser in die Arme, so wie es dieser jüngere Sohn tat. Vielleicht könntest du so ja das Lied singen, Wasser des Lebens. Und wir lassen einfach mal diese Worte des Liedes auf uns wirken und nachher lade ich euch ein, dann einzustimmen in dieses Lied.